Die Türe ist zu. Ganz klares Zeichen für mich zu beginnen. Einen wunderschönen Vormittag hier bei Microsoft zum Thema Visual Studio Launch. Und die nächsten 60 Minuten gehören dem Thema Developer Productivity. Dieser Vortrag ist ungewohnt für mich, in beide Richtungen zu schauen. Irgendjemandem muss ich immer den Rücken zudrehen, aber ich hoffe, das klappt so. Dieser Vortrag ist Level 300. Das heißt, es war für mich wichtig, dass ich in diesem Vortrag nicht nur zeige, wie man mit STRG F den neuen Find-Dialog öffnet und dass jetzt der Go-To-Definition-Dialog vergrößerbar ist. Das ist, wenn Sie das erwarten, ja, ich zeige Ihnen viele Neuerungen von Visual Studio 2013, aber ich möchte anhand eines durchgängigen Samples, und das, was Sie hier sehen, ist die einzige Slide, die ich nutzen werde, anhand eines durchgängigen Beispiels zeigen, was Developer Productivity für mich bedeutet. Developer Productivity für mich bedeutet Code Reuse. Developer Productivity bedeutet für mich, ein Entwicklungssystem zu haben, das ich gut kenne, nämlich Visual Studio, und damit egal ob Web, ob Store App, ob WPF, ob Android App, alles durchentwickeln kann. Developer Productivity bedeutet für mich, dass ich einmal Async Await verstanden habe und das in einem Webservice genauso verwenden kann, wie in einer iOS-Applikation, die dann auf einem iPad laufen wird. Das sind die Dinge, die für mich einen echten Unterschied bei Developer Productivity bedeuten. Und dementsprechend möchte ich vom ersten Moment an Code schreiben. Wir werden uns Verschiedenes ansehen, je nachdem wie schnell ich vorwärts komme, werde ich wirklich sehr viel Code live schreiben, beziehungsweise den Code reinkopieren, mal sehen, wie es dann so läuft und wie Ihre Fragen sind. Und anhand dieses Beispiels werde ich Ihnen verschiedene Neuerungen von Visual Studio 2013 zeigen, aber ich hoffe, Sie werden etwas mehr entdecken, was für Sie vielleicht noch neu ist. Nur damit ich weiß, wer so im Publikum sitzt, wer würde sich denn als Profi-C-Sharp-Entwickler, Entwicklerin bezeichnen? Web-Development, HTML, JavaScript, solche Dinge. Mobile-Development, egal welche Plattform. Okay, wunderbar. Also dann. Ich habe hier übrigens ein paar Visual Studio Headsets und ich lade Sie ein, das soll eine interaktive Session werden. Also bitte unterbrechen Sie mich, stellen Sie Fragen. Wenn es zu viel wird, wenn ich meinem roten Faden nicht mehr folgen kann, dann weise ich Sie darauf hin. Bis dahin gebe ich mal für die ersten drei Fragen auf jeden Fall ein Headset her und ich hoffe, das ist ein wenig Motivation, das interaktiv zu gestalten. Ab jetzt gilt's. Okay, ich bin hier in Visual Studio 2013 und das Erste, was ich tun werde, ist, ich werde ein neues Projekt anlegen und für mich ein wichtiger Punkt, ich starte mit einer leeren Solution. Diese leere Solution nenne ich mal VS 2013 Launch Sample Live und das lege ich mir hier in meine Favoriten, damit ich schnell hinkomme und das nenne ich auch VS 2013 Launch Live. Ich habe jetzt eine komplett leere Solution angelegt und in diese Solution möchte ich als erstes eine Class Library reinlegen. Ich möchte entwickeln, ich bin zur Information, ich bin so nebenbei begeisterter Hobby-Imker und als Hobby-Imker muss man natürlich seine Bienenstöcke verwalten und dementsprechend machen wir heute eine Bienenstockverwaltung, einen Hive Manager. Hive ist Englisch als für Bienenstock und um die Daten, die Data Access Layer und ähnliche Dinge zu repräsentieren, möchte ich eine Class Library bauen. Und nachdem ich weiß, ich werde irgendwann mal fürs Web entwickeln, ich werde Windows 8.1 Store App machen, ich werde eine WPF App vielleicht machen, ich werde eine Android App machen und solche Dinge, möchte ich, dass ich diesen Code möglichst gut wiederverwenden kann. Und zu diesem Zweck lade ich Sie auf jeden Fall ein, einen Blick auf Portable Class Libraries zu werfen. Wer hat mit Portable Class Libraries schon gearbeitet? Ja, ein Teil. Portable Class Libraries haben den riesen Vorteil, dass sie plattformunabhängig sind. Das heißt, ich kann sie auf verschiedensten Plattformen nutzen. Und an dieser Stelle nenne ich das mal Hive Manager Live.data. Und das Erste, was er mich hier fragt, ist, welche Settings ich gerne hätte. .NET Framework 4.5 and higher klingt gut, Windows Store Apps, Windows 8 and higher klingt gut. Und dadurch, dass ich Xamarin bei mir installiert habe, sagt er auch gleich, na, möchtest du auch diese Class Library für Xamarin, also auf Android und iOS, verwenden? Und das gefällt mir sehr gut. Ich schränke also damit die Klassen auf jene Klassen ein, die verfügbar sind auf all diesen Plattformen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber dafür habe ich den Vorteil, dass ich diese Portable Class Library auf all diesen Plattformen einsetzen kann. Das ist für mich Developer Productivity und Code Reuse. Dementsprechend legen wir das Ganze hier mal an. Bitte? Hätte ich auch anhaken können, ja. Hätte ich auch anhaken können, aber ich denke mir, Sie haben schon so oft gesehen, dass das auf Windows Phone auch geht, also habe ich mir gedacht, ich nehme mal eine andere Plattform, die vielleicht auch nicht ganz irrelevant ist für den einen oder anderen. Gut, ich werde hier mal eine Klasse bauen und achten Sie darauf, Visual Studio Refactoring, ich nenne das File um, er benennt mir automatisch die Klasse um und was ich hier drinnen brauche, ist ein Hive, ein Bienenstock und dieser Bienenstock hat jetzt mal ein Property und dieses Property nenne ich, ist vom Typ GUI zum Beispiel und da setze ich zum Beispiel eine ID rein. Erstes Problem, wenn ich Store-Apps bauen will, wenn ich WPF-Apps bauen will, wenn ich Windows Phone Apps bauen wie Silverlight, dann möchte ich natürlich gegen diese Klasse Data binden können, korrekt? Und wenn ich Data binden will, möchte ich natürlich sowas wie Aktualisierung am Bildschirm. Wenn ich die ID ändere, soll sich die am Bildschirm gleich ebenfalls mit ändern. Dafür muss man ein Interface implementieren. Wer weiß, wie das heißt? Wunderbar, die Profis sitzen hier im Raum. I notify property changed und entgegen einem immer wieder kommenden Gerücht ist das kein Teil von WPF oder Windows Store App, sondern das ist verfügbar auf all diesen Plattformen. Dadurch werfe ich das mal raus und lassen Sie uns, jetzt könnten wir natürlich ein Notify Property Changed hier implementieren, aber ich werde es noch etwas schöner machen. Ich mache mir eine Basisklasse, Notification Object, die hier, damit ich es nicht so oft entwickeln muss, I Notify Property Changed. Steuerung Punkt, falls Sie diesen Shortcut nicht kennen, merken. Enter und er fügt das Using hinzu und dann kann ich nochmal auf Enter drücken und er implementiert mir gleich alles, was ich für dieses Interface brauche. Hier habe ich jetzt mein Interface und dann machen wir uns noch eine kleine Hilfsfunktion, public void raise property, property changed und dort drinnen string property name und damit ich das nicht immer übergeben muss, kleines Attribut, caller member name. Wer kennt caller member name? Nicht? Okay, ein paar. Caller Member Name ist recht praktisch, da fügt nämlich dann der Compiler automatisch den Namen des Aufrufenden, sprich des Properties ein. Ganz praktisch aus meiner Sicht. If this.property changed nicht gleich null, dann rufen wir dieses Ding auf. Property changed. Achten Sie darauf. Ich gehe vielleicht nochmal zurück, was ich hier getan habe. So Kleinigkeiten, geschweifte Klammer, sehen Sie, Visual Studio ergänzt die geschlossene geschweifte Klammer sofort. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, rückt das automatisch richtig ein. Über IntelliSense, glaube ich, brauche ich nicht allzu viel zu sagen, Klammer auf. Und auch so Dinge wie, wenn ich jetzt New schreibe, erkennt er automatisch den Datentyp, kennen wir schon länger aus Visual Studio, aber viele sind sich nicht darüber im Klaren. Productivity im Kleinen bedeutet, man kennt alle die kleinen Kniffe des Editors, weiß genau, wo man nur mehr auf Tab drücken muss und so weiter. Wichtige Sache und deshalb ist für mich immer auch so wichtig, dass ich alle diese Plattformen, die ich vorher erwähnt habe, in einem Tool machen kann. Natürlich können Sie Ihre Single-Page-App in Notepad++ oder WebStorm oder sonst was entwickeln und wenn Sie dann wieder C-Sharp entwickeln, gehen Sie auf Visual Studio. Sie verlieren dadurch Productivity, denn der Editor ist unser tägliches Handwerkzeug. Und ich liebe das alleine, dass ich alle diese Plattformen mit einer Entwicklungsumgebung und damit Visual Studio abdecken kann. Mir gefällt es recht gut und ich halte das auch für mich als durchaus Productivity wertvoll. So, jetzt habe ich dieses Raise Property Changed eingefügt. Jetzt können wir hier ableiten von Notification Object und dann an dieser Stelle könnte ich mir denken, Productivity, also diese Basisklasse, die werde ich wohl nicht alleine brauchen. Da wird es andere Leute geben, die brauchen diese Basisklasse vielleicht auch. Also könnte ich sie noch etwas mehr dokumentieren, das lasse ich jetzt mal weg. Aber ich möchte, dass all meinen Kollegen zur Verfügung stehen. Dafür gibt es Project Templates, Item Templates. Wer arbeitet noch nicht mit individuellen Project und Item Templates? Alle kann ich mir fast, na okay, doch einige. Es ist in Visual Studio super einfach, solche Templates zu bauen. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Export Template, speichern wir den ganzen Spaß ab. Item Template, man wählt hier, ich möchte mein Notification Object in ein Item Template verpacken. Ich könnte noch Referenzen hinzufügen. Gib dem Ding einen Namen, Notification Object, Base Class. VS Launch Vienna. Okay, Description brauchen wir keine. Finish. Und was jetzt passiert, wir bekommen ein ZIP-File und dort ist genau dieses Item-Template drinnen. Und wenn ich jetzt nächste Mal wiederum eine WPF-Applikation oder ähnliches baue und ich sage New Item, dann sehen wir hier sofort drinnen mein Item Visual Studio Launch Vienna. Und damit tue ich mir natürlich wesentlich leichter. Super Notification Object. Und dann habe ich hier mein Super Notification Object, das wird automatisch generiert, das wird automatisch der Namespace umgestellt und so weiter. Productivity bedeutet für mich Automatisieren von Routinetätigkeiten. Productivity bedeutet für mich, dass diejenigen, die Experten sind in einem gewissen Bereich, es denjenigen, die vielleicht neu sind, leichter machen. Und Item-Template, Project-Templates, wenn Sie ein Team haben, dann sollten Sie hier zusammenarbeiten und dann sollten die Experten hier vielleicht da oder dort genau diese Routinetätigkeiten für die Anfänger abnehmen. Wenn Sie es noch weiter treiben wollen, dann können Sie hier, vielleicht kennt das der eine oder andere noch nicht, mit dem Visual Studio 2013 SDK, Extensibility SDK, ein sogenanntes VSIX-Projekt machen, nämlich genau das hier. Mit diesem VSIX-Projekt können Sie einfach dieses ZIP-File, das wir gerade erstellt haben, in einen Installer packen, das vielleicht irgendwo aufs File-Share, und dann brauchen Sie nur mehr auf das VSIX-File Doppelklick, kommt ein schöner Installer, den installiert er, dann installiert er das Ding in Visual Studio, ich kann es auch über die Oberfläche wieder entfernen aus meinem Visual Studio und, und. Also hier ist wirklich sehr viel drinnen in der Box, das gibt es schon länger, es gibt keine radikalen, riesigen Neuerungen hier in Visual Studio 2013, sonst trotzdem war es mir wichtig, hier das nochmal herauszustreichen, denn genau das ist es, was Ihre Kollegen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind wie Sie, produktiver machen. Der große Begriff, wenn Sie hier tiefer einsteigen wollen, ist Software Factory. Also ich möchte die Routinetätigkeiten automatisieren und schneller, produktiver meine einzelnen Elemente bauen. Hier haben wir eine Frage. Ich komme noch zu denen. Bitte noch ein wenig Geduld. Sie haben es schon entdeckt, das heißt Code Lenses, glaube ich, was Sie meinen. Und ich werde in ein paar Minuten darauf eingehen. Aber trotzdem danke für die Frage. Hier habe ich mal ein Headset. Fragen Sie? Bitte? Ach, das sind Dateien, diese VSIXen. Ja, man kann sie irgendwo in einen Feed stellen. Irgendwie geht es sicher über PowerShell oder was weiß ich, aber ich bin da nicht so bewandert. Tut mir leid, also diese Frage kann ich nicht beantworten. Holst du das nachher? Okay, alles klar. Gut, schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier mein Hive und jetzt könnte ich mal zu programmieren anfangen. Private, GUID, Void, GUID, Hive-ID, nennen wir es mal als ID, und dann müsste ich Public und ID und Race Property Changed und so weiter. Langweilige Geschichte. Wenn Sie so etwas immer, immer wieder schreiben, dann verwenden Sie dafür Snippets, hervorragend. Ja, ich sehe schon, ich bin hier bei Profis, da brauche ich nicht lange drüber zu reden. Ich habe mir so ein Snippet gebaut, das heißt bei mir nprop, GUID, ID, und schon habe ich mein Property fertig, und Sie sehen, das Race Property Changed ist ja automatisch eingefügt. Falls es jemand noch nicht kennt, Code Snippet Manager, hier drinnen finden Sie Ihre My Code Snippets, hier drinnen, und dann können Sie so ein Snippet mal aufmachen. Es gibt hier visuelle Editoren, aber ehrlich gesagt, ich kann eigentlich mit diesem XML auch ganz gut leben. Es ist so simpel, man kann sich ein bestehendes kopieren, hier ein wenig verändern und gut ist es. By the way, Visual Studio 2013, Neuerungen, Snippets in XAML, hurra, HTML-Snippets, alle diese Dinge, JavaScript-Snippets, hier hat sich viel getan. Snippets sind wertvoll und ich bin heilfroh, speziell über die XAML-basierten Snippets. Schauen Sie sich das mal an, Sie können also jetzt Snippets für XAML bauen und die funktionieren auch gut. So, jetzt haben wir eine ID, was machen wir noch? Nprop, String, Name, das ist der Name, Steuerung MO übrigens, zusammenklappen, Collapse to Definition. Nprop, was machen wir noch? Eine Location beispielsweise. Und schlussendlich machen wir noch Name, Location, eine Image, oder? Image URI. So, passt gut, damit haben wir das gut über die Bühne gebracht. Jetzt stelle ich mir die Frage, habe ich hier irgendwelche Best oder Worst Practices? Habe ich gegen die verstoßen? Ist mein Code gut? Ist mein Code schlecht? Frage. Okay, Sie sagen, ja, Ja, Sie sagen, Ihnen gefällt die GUID hier nicht. Ich würde es nicht als Worst Practice bezeichnen. Warum? Wir werden diese Daten jetzt gleich mit Hilfe von Mobile Services über einen Webservice in SQL Server in der Cloud speichern und dort verwendet Microsoft selbst als ID GUIDs. Warum werden GUIDs verwendet? Ich stimme zu 100%ig zu, wenn Sie einen SQL-Server haben, im Enterprise-Umgebungen ist das absolut gegeben. Wenn Sie aber Dinge haben wie Offline-Fähigkeit und so weiter und Sie müssen Daten synchronisieren, dann brauchen Sie eine ID, die device-übergreifend ist oder serverübergreifend, auch wenn diese Server gerade nicht miteinander reden können. Und dann hat die GUID definitiv Vorteile. Aber bei einem rein zentralistischen System, ein SQL-Server, gebe ich Ihnen recht, Identity kann man super arbeiten. Ich werde hier gleich Mobile Services verwenden und aus diesem Grund verwende ich eine GUID. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ist mir auf jeden Fall auch mein drittes Headset wert. Holen Sie sich's nachher. Ja, absolut. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Code Analysis. Code Analysis bietet die Möglichkeit, dass ich hier drinnen sofort zum Beispiel mal sehr, sagen wir mal, masochistisch bin und sage Microsoft All Rules, dann überprüft er alle Best Practices, Worst Practices und zeigt mir ganz genau an, wie es mit meinem Code aussieht. Verstoße ich gegen die Framework Design Guidelines? Habe ich SQL Injections drinnen? Mache ich all das, was Microsoft sagt, was guten Code ausmacht? Und ich, wenn Sie nicht 100.000% sicher sind und super Profi in Visual Studio, dann rate ich Ihnen mal, schalten Sie Code Analysis, Microsoft All Rules, Enable Code Analysis auf ein Bild ein. Wenn ich dann das Ganze bilde, dann bekomme ich hier direkt im Visual Studio eine ganze Reihe von Warnings und jetzt könnte ich mich zum Beispiel fragen, na warum Default Parameters? Ich habe einen Default Parameter verwendet. Warum ist das schlecht? Warum ist das gefährlich? Dann klicken Sie einfach hier mal drauf und lesen die Doku zu genau diesem Ding mit Beispielen und allem drum und dran und lernen dann, in welchen Fällen Default-Values für Parameter vielleicht nicht so gut sind. Und wenn Sie dann immer noch entscheiden, es ist eine gute Idee, sagen Sie einfach Suppress Message in Source, dann kommt hier ein Suppress Message Tag oben drüber. Dieses Suppress Message Tag können Sie dann auch noch mit einer Justification versehen. Is okay, so review accepted, was weiß denn ich. Und dann habe ich das für den nächsten sofort reingeschrieben. Productivity bedeutet für mich, Fehler erst gar nicht zu machen. Robust Coding. Und Code Analysis ist ein riesengroßer Schritt in genau diese Richtung. Ich rate dazu, das zu tun. Ich rate dazu, es in ein Bild einzubauen, Bildautomatisierung, diese Warnings als Fehler zu betrachten, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und Dinge wie StyleCop und so weiter zu nutzen. Das wird Ihren Code besser machen, professioneller machen und Sie damit oder Ihr Team damit produktiver. Frage? Possible Null Reference. Ah, ich weiß schon, ja. Mhm. Debug.WriteLine Property Name.Length.ToString. Sowas in die Richtung. Ja, wenn ich das Ganze jetzt bilde, dann wird er an dieser Stelle sofort sagen, Validate Argument of Public Method. Er sagt sofort, Property Name hast du nicht auf Null geprüft. Hier fehlt dir ein If is null race throw new argument null exception. Das macht genau, das ist genau das Argument, warum ich Code Analysis empfehle. Bitte? Über das kann man diskutieren. Code Contracts sind eine Option. Ich kenne Leute, die lieben Code Contracts. Ich kenne Leute, die hassen Code Contracts. Aber danke für den Hinweis. Wenn Sie da noch näher einsteigen wollen, Code Contracts können wir gerne in der Pause nochmal diskutieren. Ich würde es gerne weitergehen. Code Analysis war ein weiteres Productivity-Feature in diese Richtung. Code Analysis gibt es, ist schon uralt, hat früher FX-COP geheißen. Edition, ich glaube, wer hilft mir? Ich bin kein Lizenzspezialist. Premium auf jeden Fall. Also ist kein Ultimate-Feature, definitiv nicht. Professional, herzlichen Dank, danke für die Unterstützung. So, jetzt haben wir hier unser Hive und ich möchte jetzt auch dann noch ein kleines UI drüber bauen und damit wir in Windows 8.1 oder WPF oder Silverlight oder Phone oder was auch immer ein UI bauen, verwenden wir natürlich ein Pattern, das aus 4 Buchstaben besteht und zwar immer nur aus MV, also MVVM. Ich baue mir jetzt mal ein View Model. In diesem View Model Ja, danke, Uri als Uri ist schön, aber wenn man Mobile Services verwenden will, unterstützt der Uri als Datentyp nicht und deshalb muss ich hier String verwenden, aber in der Praxis können Sie gerne Uri verwenden. Komm gleich dazu, gebt mir einen Moment. Ja? Jetzt machen wir mal ein Hive Management View Model. Public, das ist wieder ein Notification Object. Was hätte ich denn hier gerne drinnen? Na, einen Konstruktor. Ich liebe Snippets, man ist um so viel schneller. Und hier drinnen legen wir uns dann ein Property an. Das ist ein Public Observable Collection of Hive. Observable Collection hoffe ich, dass die meisten kennen. Stichwort iNotify Collection changed. Hives get private set. Ist natürlich klar, dass wir den private machen. This.hives equals to new. Auch hier wunderbar, er ergänzt mir das automatisch. Und ich möchte auch noch den Selected Hive, den ich möchte das so bauen, dass man eine Liste hat und da klickt man dann drauf und dann sieht man die Details zu dem jeweiligen Hive und dafür brauche ich nicht nur die Liste an Hives, sondern auch die Selected Hives. Das mache ich mal, nprop Hive, Selected Hive. Und Sie sehen, es geht relativ rasch, solchen Code zu schreiben, aber ich möchte jetzt noch zur Sicherheit hier eine kleine Gültigkeitsprüfung hinzufügen. Ich möchte sicherstellen, das ist einfach mein Szenario, können wir darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, aber mein Szenario ist, Selected Hive muss in dieser Liste an Hives vorkommen. Was machen wir hier? Naja, wir gehen natürlich her und sagen, if this.hives.contains, nichts concat, sondern contains value und das Ganze not. Und dann werfen wir eine throw new argument exception, was weiß denn ich, selected hive not in hive list. So ist es. Bilden wir das Ganze. Und jetzt möchte ich das natürlich ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Und wenn Sie produktiv sein wollen, dann schreiben Sie jetzt keine Console Application und machen den SMDA-Test, wie ihn ein Kollege von mir mal genannt hat, den Schau mit dem Auge-Test. Sondern wir verwenden einen automatisierten Unit-Test. Und das möchte ich gerne gemeinsam mit Ihnen machen. Wer schreibt noch keine Unit-Tests? Normalerweise sage ich jetzt immer, schämen Sie sich. Nein, so meine ich es nicht. Manchmal macht es Sinn, manchmal macht es keinen Sinn. Ich bin ein großer Fan von automatisierten Unit-Tests. Es hat seine Grenzen, man muss immer abschätzen, wo macht es Sinn, wo ist es kosteneffizienter, wenn ich es händisch ausprobiere. Aber in unserem Fall, wir wollen ja was lernen, schreiben wir mal einen Unit-Test, Unit-Test-Project, genau hier, und das wird mein Einstieg in die Code-Lenses sein. Hive-Management, habe ich das genannt? Hive-Manager, live.tests. Genau hier, wir fügen eine Referenz ein, eine Referenz auf mein Data-Projekt. Hier haben wir es und das benenne ich jetzt mal um. Das ist mein Hive Management View Model Tests. Ist gut? Jawohl, möchte ich umbenennen. Und hier möchte ich jetzt mal in diesem Unit-Test überprüfen, ob Selected Hive und diese Prüfung mit diesem If Contains auch wirklich funktioniert. Also nennen wir das Ganze Selected Hive Validation. Okay, wunderbar. Hier drinnen möchte ich mir jetzt eine Instanz von dem Ding anlegen. Var view model equals to new. Vielleicht kennt das jemand noch nicht. Hive management view model. Es funktioniert noch nicht. Hive management view model. Ich brauche erstmal ein using. Jetzt kann ich es Ihnen zeigen, wenn die usings da sind. Hive management view model. Tab, tab. Und er ersetzt automatisch den gesamten Namen. Pascal Casing ist ganz, ganz witzig, finde ich. Jetzt gehe ich her und sage vm. Dot selected hive ist gleich new hive. An dieser Stelle erwarte ich jetzt eine Exception, denn Prüfung, klar, haben wir ja eingebaut. Na, prüfen wir das und das können wir recht leicht prüfen, indem wir hier sagen expected exception type of argument, argument exception. Genauso. Bilden wir den ganzen Spaß mal und wenn ich die Unit-Tests jetzt durchlaufen lasse, machen wir das mal, run all. Ja, passt, funktioniert wunderbar. Und jetzt möchte ich Sie an dieser Stelle auf etwas Neues in Visual Studio 2013 aufmerksam machen, und zwar hier auf diese Code Lenses. Da gibt es noch viel mehr, wenn Sie mit TFS arbeiten und es gibt verschiedene Add-ins, mit denen Sie das erweitern können. Das ist jetzt ein Ultimate Feature meines Wissens, also nur zur Information. Aber hier kann ich draufklicken und ich sehe sofort, wer greift denn auf dieses Ding hier zu. Und ich sehe auch an dieser Stelle, wie viele Unit-Tests es gibt, die genau diese Methode oder dieses Property aufrufen und wie viele davon gut gehen. Wenn ich hier eine bestimmte Methode habe, die wird von 3 Tests getestet, dann sehe ich hier genau, welche gehen gut und welche gehen nicht gut. Schreiben wir vielleicht einen zweiten, ich komme gleich zu Ihrer Frage. Test Method, okay. Public Void Selected Hive Positive Validation. Und hier drinnen schreiben wir var view model new hive management und so weiter. View model for m.hives.add new hive. Und dann sagen wir an dieser Stelle, das tut mir furchtbar leid. Bitte? Es war mit Sicherheit der Typo im Methodenname, der meinen Windows 8.1 wohlgemerkt Rechner zum Bluescreen gebracht hat. Aber Gott sei Dank, Windows 8 bootet ja so unglaublich schnell, dass unser Vortrag nur für ganz wenige Momente unterbrochen sein wird. Ich weiß nur nicht, wann ich zuletzt gespeichert habe. Das ist so mein größeres Problem. Aber das macht mich jetzt noch nicht allzu nervös. Wir werden das schon hinbekommen. Genau, wer speichert schon? So, starten wir Visual Studio. Aha. Überhaupt nicht tragisch. Gib mir, jawohl. Und naja, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Der zweite Unit-Test, den habe ich hier nicht da. Glauben Sie mir einfach, wenn es 2 Unit-Tests gibt, dann steht dort auch wirklich 2-of-2 Passing. Das funktioniert tatsächlich. Also diese Code-Lenses sind nicht unpraktisch. Ich habe mich schon ein wenig daran gewöhnt, aber wie gesagt, das ist ein Ultimate-Feature. Rein aus Interesse, wer hat den Luxus, Ultimate für die tägliche Arbeit zu haben? Ah, doch, einige. Wunderbar. Dann freuen Sie sich auf Code-Lenses. Das ist sicherlich recht praktisch. Hier war eine Frage, wenn ich mich richtig erinnere. Bei den References gewisse Projekte. Ich weiß noch nicht genau, was Sie meinen. Ah, bei den Codelenses. Nicht, dass ich wüsste. Sie können hier, das sind Ihre Codelens Options. Das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Recht viel mehr kann ich Ihnen in dem Bereich leider im Moment nicht anbieten. That's it. Ja, ja, sind auf Solution bezogen, diese Informationen. Alles, was für Sie relevant ist, ja, genau so ist es. Was ich Ihnen noch zeigen kann, ist eine Kleinigkeit, wenn wir schon bei den Codelenses und Neuerungen sind. Dieser Scrollbar ist im Moment in Visual Studio deutlich besser geworden. Man kann hier den Map-Mode für Vertical Scrollbar verwenden und was man dann bekommt, ist so eine Übersicht über den Code aus Adlerperspektive. Kann man lieben, kann man hassen, je nachdem wie viele Pixel Sie zur Verfügung haben. Das kommt dann ganz darauf an. Was Ihnen außerdem Visual Studio jetzt gibt, sind so Indikatoren, was hat sich geändert, was wurde gespeichert, wo sind meine Warnings, wo sind meine Errors, so kleine Indikatoren, die man aus anderen Editoren schon länger kennt, die sind jetzt ebenfalls hier drinnen. Aber ich bin an sich mit dieser Funktionalität jetzt ganz zufrieden. Ich habe meine Hives, ich habe Selected Hive, ich habe eine Portable Class Library. Unit Tests haben wir auch, die hoffentlich funktionieren. Jawohl, sie funktionieren. In der Praxis, um produktiv zu sein, würde ich spätestens jetzt automatisierten Build einrichten. Das heißt, ich würde auf tfsvisualstudio.com gehen, würde meinen Build dort einrichten, dass diese Dinge auch immer laufen, wann immer ich einchecke, Continuous Integration. Aber ich hoffe, das wurde heute schon gezeigt, wie TFS in der Cloud mittlerweile funktioniert, werde ich hier nicht sagen. Aber wenn wir über Produktivität reden, dann ist automatisierter Build ein wirklich wichtiger Punkt, um Ihr Team produktiv zu machen. Hier haben wir eine Frage. Ich programmiere primär in C#, dort haben Sie es gerade gesehen, ich nehme an in VB, ich kann Ihnen garantieren, dass es in TypeScript nicht der Fall ist, andere Sprachen verwende ich in Visual Studio nicht, kann ich nicht sagen, ob das noch mehr kann. Okay, next one, lassen Sie uns jetzt erst das erste UI bauen, ja? Und das ist ein Microsoft-Event, also was könnte ich hier anderes machen als eine Windows Store App? Allerdings erstelle ich eine Blank-App. Wir gehen nicht irgendwo hochkompliziert rein. Hive Manager Live.Store-App. Gut. Und was kann uns produktiver machen, als Code nicht schreiben zu müssen? Das wäre doch das absolut Schönste. Und wir werden jetzt gleich bei den Store-Apps sehen. Ich meine, Sie sehen es schon anhand der Struktur. Ich zeige Ihnen das vielleicht mal im Visual Studio 2012 für alle, die vorher noch keine Store-Apps geschrieben haben. Wenn ich hier in Visual Studio 2012 eine Store-App erstellt habe, ich mache es mal, dann bekam man einen Folder, der hieß Common, und da ist so eine Kleinigkeit drinnen, nämlich die Standard Styles, und das ist nicht unbedingt das kleinste File der Welt. Mit diesen Styles können Sie alle die ganzen Standard Buttons und so weiter hinzufügen, und da müssen Sie manuell einkommentieren, auskommentieren, was immer Sie tun wollen. Naja, schauen Sie mal, wie groß der Ordner jetzt ist in Visual Studio 2013, zugegeben erst ab Windows 8.1, er ist nicht mehr da. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Also es wurde hier wirklich sehr viel getan, um die Standard die typischen Anforderungen bei Store-Apps leichter zu machen. Ich kann zum Beispiel hier mein Requested Theme auf Light stellen und brauche nichts davon umzustellen. Ich brauche keine Farben mehr umzustellen. Ich brauche nichts ein- oder auszukommentieren. Das ist wirklich ein riesengroßer Schritt. Also wenn Sie Store-Apps schreiben, werfen Sie einen Blick auf die 8.1er-Features mit Visual Studio 2013. Das macht Sie definitiv produktiver. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus. Jetzt möchte ich diese Library hier oben in unserer Store-App verwenden. Ich könnte, wenn ich wollte, an dieser Stelle einfach sagen Add Reference und hier in die Solution, und ein Klick würde genügen und ich habe die Referenz, aber das genügt mir heute nicht. Ich möchte ein weiteres, aus meiner Sicht super wichtiges Produktivitätsfeature hier erwähnen, und das ist Nougat. Wer arbeitet schon mit eigenen Nougat-Packages und eigenen Feeds? Hervorragend, dann kann ich einigen von Ihnen was Neues erzählen. Also Nougat kennen die meisten wahrscheinlich, rechte Maustaste, Manage Nougat Packages auf Ebene des Projekts. Und dann geht er hier auf nougat.org und ich kann mir hier meine Pakete runterladen. Ja, ist schon gut. Ja, hier habe ich Nougat Packages. Oder noch besser, wenn Sie mehrere Projekte in der Solution haben, dann klicken Sie auf Manage Nougat Packages for Solution. Das ist die empfohlene Variante, wenn Sie hier mehrere Projekte drinnen haben. In meinem Fall, ja, natürlich können wir hier fertige Nougat Packages dazu holen, aber ich möchte noch einen kleinen Schritt weitergehen und ich möchte an dieser Stelle ein Nougat Package aus unserer Data Access Layer an dieser Stelle machen. Und zu diesem Zweck verwende ich den Nougat Package Explorer, und hier kann ich mir ein neues Package anlegen und ich möchte Ihnen zeigen, wie simpel es ist, so ein Nougat Package zu erstellen und für Ihre Kollegen im Unternehmen oder auch für Ihre Partner und Kunden zu veröffentlichen. Nennen wir das mal Hive Manager. Version 1.0 ist gut, das ist alles okay, und hier nennen wir das Hive Manager Sample. Gut, ist recht so. Dann müssen wir an dieser Stelle die Dateien, die Libraries, die Teil unseres Nougat-Packages sein sollen, hinzufügen. Da gibt es als Konvention auf oberster Ebene immer den Lib-Folder. By the way, ich verwende hier den Nougat-Package-Explorer. Bitte das bingen oder googeln und dann werden Sie dieses Tool runterladen können. Natürlich kann man die entsprechenden XML-Beschreibungsdateien auch mit der Hand schreiben, aber ehrlich gesagt, das will kein Mensch. Wir reden ja über Produktivität. Und an dieser Stelle verwende ich einen Portable Library Folder, das ist wichtig, Nougat unterstützt Portable Libraries. Ich kann also plattformspezifische Libraries hinzufügen und plattformunabhängige Libraries. Und hier gehe ich mal rein und sage ab 5 und Store Apps, und hier hätten wir unsere Windows Phones und so weiter, klicken wir drauf und dann fügen wir hier zwei Files hinzu. Und zwar, wir fügen hier hinzu, hier habe ich das ja gemacht, Launch Live, Data, Bin, Debug. Und hier kann ich DLL und PDB, wenn ich Symbol Sources veröffentlichen möchte, hinzufügen. Wenn Sie keine Symbole veröffentlichen wollen, dann nehmen Sie es aus dem Release-Bild raus. Nougat kann sehr, sehr viel in die Richtung. Er kann automatisch Symbol Package und Release Packages erstellen und. Das würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, wie man als Team durch Nougat produktiver wird und nicht alle Details, die Nougat ausmacht, hier zu demonstrieren. Das ist es. Wenn man das hat, dann kann man das Ganze abspeichern als XML-Datei. Ich lege mir hier mal da drinnen einen Ordner an, den nenne ich Nougat. NuSpec ist die XML-Datei, die beschreibt, wie das Package aufgebaut ist. Und wenn ich jetzt fertig bin mit meinem Entwickeln, dann kann ich an dieser Stelle auch sofort ein Nougat-Package erstellen. Hier nimmt er jetzt die Assemblies und die ganzen Metadaten und packt das in ein ZIP-File und legt das an dieser Stelle ab. Und alle anderen können darauf referenzieren. Ich werde das einfach mal machen. Und jetzt könnte ich, wenn ich wollte, an dieser Stelle bei den Store-Apps sagen, Manage Nougat-Packages, Settings, kann mir hier ein eigenes Directory, wenn ich möchte, hinzufügen. Das nenne ich mal NuGet VS Launch Live. Hier suche ich mir mein Verzeichnis aus. Das ist genau dieses NuGet-Verzeichnis, das wir gerade angelegt haben. Und jetzt kann ich hier NuGet Visual Studio Launch Live, sehen Sie den Hive Manager in der Version 1.0, install und gut ist es. Das ist jetzt in meinem Fall vielleicht gar nicht so optimal, weil ich nur eine Library habe und alles an einem Projekt entwickle. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Teams und das eine Team ist verantwortlich für die Erstellung der Class Library, Produktivität, Software Factory, Code Reuse. Dann kann ich hier das ordentlich Versionsmanagen dort ablegen und die anderen Teams greifen auf diese Feeds zu. Feeds bedeutet Filesystem oder Fileserver oder was auch immer. Wenn Sie es der Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen, dann publishen Sie das Ganze auf NuGet.org. Und wenn Sie zum Beispiel einen privaten Feed haben wollen, dann können Sie so etwas wie MyGet verwenden. Das kostet ein paar Dollar oder Euro und damit haben Sie einen passwortgeschützten Feed. Wir stellen zum Beispiel unsere eigenen Produktinformationen, wir haben eine API für unser Time-Cockpit-Produkt, die stellen wir unseren Kunden, unseren Lizenznehmern über MyGet zur Verfügung. Wenn die Erweiterungen bauen, dann haben sie immer dort die aktuellste Version. So stelle ich mir an dieser Stelle Library Management vor. Und NuGet in Visual Studio 2013 ist hervorragend gut unterstützt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem, was wir hier haben. Wir machen hier vielleicht noch einen kleinen Data Access Layer, damit ich mir ein paar Demo-Daten rausholen kann. Man könnte ja sagen, ich baue dann das fürs Web und dann holen wir uns gleich irgendwelche Mobile Services Daten. Ich werde hier ein kleines Interface bauen. iHive Data Access Layer. So. Public Interface. Und was brauchen wir hier? Public. Da machen wir ein Task of IEnumerable of Hive. Ja, das klingt gut. Load Hives Async. Sieht gut aus. Und meinetwegen machen wir noch ein Void Insert Hive. Nicht Void. Task Insert Hive. Async. Ich baue natürlich hier, nachdem ich im Hintergrund entweder auf eine Datenbank oder auf Web-Services zugreife, asynchrone APIs. Bitte unbedingt merken, spätestens seit Windows 8 und Visual Studio 2013, asynchrone APIs, fast and fluid, ist hier das Motto, das Microsoft ausgegeben hat. Alles, was potenziell länger als 50 Millisekunden dauert, sollte eine Async-API sein und diesem Best Practice folge ich natürlich an dieser Stelle. Und dann machen wir uns meinetwegen hier eine kleine Data Access Layer, das ist meine Hive Demo Data Mock, ja, so können wir das mal nennen. So, das ist meine Public, die implementiert mein iHive Data Access Layer. Steuerung Punkt und Sie sehen, Code-Generierung ist hier ein wichtiger Punkt. Und dann geben wir hier einfach mal was zurück, nämlich task.from result iEnumerable of Hive. Halt, hier, und New Array, auch hier, falls diese Dinge für Sie noch neu sind, dieses Nicht-Angeben von Typen, anonyme Arrays, dass der Visual Studio Compiler automatisch den Typ des Arrays ermittelt aus den Statements, die in dem Array drinnen stehen, lernen Sie die Sprache kennen. Ich bin in vielen Teams bin ich Coach, externer Code-Reviewer und ähnliche Dinge und ich merke, dass zugegebenermaßen die Nummer 1 Produktivitätsmaßnahme in allen Teams, die ich kenne, ist Schreibmaschinenkurse. Also das macht mal alle schneller. Das war jetzt eher ein Scherz. Aber die Nummer 2 Methode ist sofort, Sie Sharp kennenlernen. Ich merke immer wieder, dass die Leute Sie Sharp, ihr Mittel, mit dem sie täglich Code entwickeln, nicht gut genug kennen. Was ist ein Task? Wie sieht es mit den neuesten Sprachfeatures aus? Wenn Sie heute mit einem Arzt sprechen, dann wissen Sie, die bekommen regelmäßig Trainings, die müssen sich updaten und ich denke mir, genau das sollten wir auch tun. Produktivität bedeutet natürlich das Richtige entwickeln, keine Zeit verschwenden, aber gleich danach kommt die Werkzeuge, die wir täglich lernen und kennen. Nämlich Visual Studio, C-Sharp und so weiter, auch wirklich auszureizen. Das macht einen echten Unterschied. Zwar jeden Tag vielleicht nur eine halbe Stunde, aber jeden Tag eine halbe Stunde ist wirklich wichtig. So, setzen wir das mal. ID ist gleich GUID.NewGUID. Dann machen wir noch einen Name ist gleich, was weiß denn ich, das ist mein erster Bienenstock. Die Location ist der Kürn. Berg, Wald und die Image URI ist gleich. Und jetzt erlauben Sie mir bitte, dass ich in einem zweiten Visual Studio meine Sample Solution, die ich vorher natürlich zusammengestellt habe, lade, weil ich habe mir die URL beim besten Willen nicht gemerkt. Ich möchte Ihnen aber da ein Bild zeigen. Hier oben ist das irgendwo drinnen und hier habe ich genau den. Ja, wunderbar. Da nehmen wir genau dieses Ding hier raus. Schön. Ja. Yep. Bestens, damit haben wir so eine Art Demo-Datengenerator und den Insert brauchen wir hier nicht. Und jetzt werde ich dieses Ding auch wirklich nehmen und auch tatsächlich mein NuGet-Package bauen. Das heißt, ich gehe hier rein, Version 1.0. Ach so, Moment mal, haben wir nicht schon hier unten, wenn wir schauen, im Package-Config das eingefügt? Das ist jetzt ein Problem. Wie können wir das jetzt überschreiben? Und jetzt zeige ich Ihnen den echten Vorteil von NuGet. Jetzt gehe ich nämlich hier rein und sage, jetzt habe ich meine Library, die hier ergänzt um neue Dinge. Das baue ich. Dann gehe ich hier rein, setze das auf die Version 1.1. Wenn ich jetzt hier reingehe und sage Save Metadata As, dann ändert er automatisch den Dateinamen, Save. Wenn ich reingehe und sage Save As, dann hat er ebenfalls den Dateinamen geändert. Achten Sie darauf, dass ich jetzt in meinem NuGet-Folder herinnen beide Versionen drinnen habe. Und in Visual Studio, stellen Sie sich vor, das sind jetzt zwei Teams. Gehe ich jetzt nur mehr rein in meine Store-App, sage Manage NuGet Packages, hier live und Updates, hier ist bei ich im falschen Ordner, sehen Sie. Er sagt an dieser Stelle Installed Version 1.0, New Version 1.01, Update Done. Ja? Gehen wir noch einen Schritt weiter, um zu zeigen, in welche Richtung das geht. Wir könnten hier in unserem Live-Manage, in unserem Manager, könnte ich an dieser Stelle online zum Beispiel JSON.NET hinzufügen. JSON.NET, ich nehme an, kennt jeder, ein tolles Framework für JSON-Entwicklung. Achten Sie darauf, ich habe jetzt zu meinem Portable Class Library Project ein anderes Portable Class Library Project hinzugefügt und ich bin immer noch portabel. Diese Library, wer Interesse hat, kommt gerne in der Pause zu mir, dann zeige ich es her. Funktioniert auf Android, auf iOS, überall. Es ist immer noch eine Portable Class Library. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier bei meiner Hive-Klasse mal ein paar Properties drüber schreiben. JSON Property, nehmen wir das dazu. Das ist kleingeschrieben ID und das fügen wir vielleicht da hinzu. Denn wenn wir über einen... Wenn wir über einen Webservice gehen und das Ganze in einem JSON-Format übertragen wird, ist es üblich, dass diese Dinge kleingeschrieben sind. Also füge ich das einfach mal hinzu, Image URI, und gut ist es. Jetzt habe ich wieder was gebaut, also muss ich mein NuGet-Package wieder aktualisieren. Nichts leichter als das. Nur jetzt füge ich, und jetzt sehen Sie hoffentlich, was Productivity in diesem Bereich bedeutet. Jetzt gehe ich hier unten rein und sage Edit Dependencies. Kann jetzt hier das Target Framework Portable minus Net 4.5 plus Win 8 habe ich nur von oben abgeschrieben und hier füge ich jetzt hinzu aus meinem Package Config Newtonsoft JSON. Das ist genau das Paket, von dem ich abhänge. Versionen lasse ich jetzt mal raus. Okay, Sie sehen, jetzt habe ich hier eine Abhängigkeit. Speichern wir das Ganze ab. Save as Version 2 und jetzt achten Sie darauf, was in unserer Store App passiert. Manage NuGet Packages, Updates, Live. Hier, es gibt eine neue Version, Update. Und jetzt erkennt er die Abhängigkeiten automatisch. Irgendwas war gelockt. Ach, nicht schon wieder. Nennt man Produktivität, ja. Bitte, stellen Sie die Frage. Ja. 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 Ja, Sie können das Package-File öffnen, dort die Versionseinschränkung eintragen und dann holt er sich bei einem Package Restore genau diese Version. Zweite Variante, Sie verwenden die NuGet PowerShell-Konsole. Dort können Sie mit dem -Version-Attribut explizit angeben, dass eine ältere Version installiert wird. Auf diese Art und Weise können Sie das hinbekommen. Gerne. So, aus irgendeinem Grund ist der hier beim Teufel. Ja, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Schauen wir mal, ob er es eingefügt hat. Sie sehen, er hat dadurch, dass ich beim Hive Manager jetzt die Referenz drinnen habe, automatisch auch das Newtonsoft JSON zu unserer Store-App hinzugegeben. Und das sind genau die Dinge, die das Verwenden solcher Libraries einfacher und besser machen. Und jetzt lassen Sie uns, nachdem wir jetzt nur noch 15 Minuten Zeit haben, endlich diesen Client auch wirklich bauen, damit wir mal Bilder am Bildschirm haben, damit es bunter wird. Bitte, Frage haben wir noch. Okay, Sie stellen vielleicht die Frage nachher noch. Ich habe hier, damit es auch wirklich hübsch wird, für meine Store-App auch noch ein paar Assets, und zwar die ganzen Icons, die werde ich hier reinziehen. Diese Assets sind recht praktisch, denn dann, also diese Icons, wenn man sie nämlich hat, dann kann man hier auf das Manifest klicken, Visual Assets, und an der Stelle sehen Sie, dann können wir verschiedene Sachen machen, zum Beispiel ein Splash Screen erkennt anhand des Namens automatisch, einfach, dass unsere Applikation ein klein wenig hübscher aussieht. Und jetzt werde ich hier diese Applikation mal mit Leben füllen, und damit, es ist jetzt keine XAML-Schulung, die ich hier machen möchte, aber ich möchte Ihnen hier auch wieder Neuerungen in Visual Studio zeigen, die wichtig sind. Ein paar Kleinigkeiten tippe ich und dann werde ich ein bisschen Code reinkopieren. Nummer 1, ich gehe hier in mein Code-Behind-File rein und werde natürlich hier mein View-Model hinzufügen. This.DataContext ist gleich this.ViewModel ist gleich new Hive Demo Data, nein, wie heißt es? Hive Management View Model. Steuerung Punkt Using. Was er jetzt natürlich sagt, ist, erkennt dieses Ding nicht. Steuerung Punkt Generate Field. Also nutzen Sie diese ganzen Produktivitätsfeatures des Editors. Das brauche ich nicht selbst hinzuschreiben, das macht er automatisch. Nächstes Produktivitätsfeature. Wenn ich hier herüben jetzt zum Beispiel ein Binding verwenden würde, wenn wir hier mal hinzufügen ein Page.resources. Und dann geben wir hier dazu eine Collection View Source mit x Doppelpunkt Key ist gleich, was weiß denn ich, Hives Source. Und hier drinnen möchten wir jetzt ein Binding, nein, eine Source ist gleich, Binding Path ist gleich. Wer hat sich hier nicht schon so oft gewünscht, IntelliSense zu haben, oder? Bei all diesen Data-Bindings in Store-Apps, in WPF, ich sehe eine ganze Reihe von Köpfen nicken, können wir ohne weiteres tun. Wir können an dieser Stelle den Data-Context mit einem Design-Time, oh sorry, einem Design, einer Design-Instance unseres Types, da brauchen wir jetzt natürlich ein XMLNS, XMLNS, Doppelpunkt Data ist gleich IntelliSense, es ist alles da, hier, klicken wir einfach an und dann finden wir hier unter Data unseren Hive Demo Data Mock, aber nicht unser View Model. Hier sollte eigentlich jetzt unser View Model drinnen stehen. Gut. Dann schreiben wir es einfach so hin. Is Design Time Creatable True? Bilden wir das Ganze? Ach so, ja. Hier bin ich noch nicht fertig. Path ist gleich. Ja, denkst du? Irgendwo muss ich noch was neu bilden. Lassen Sie mich mal neu bauen. Build succeeded. Hat das jetzt? Nein. Erlauben Sie mir nochmal, dass ich hier installed packages den Hive Manager uninstalle. Irgendwo ist er ja vorher da gerade gehangen. Aha. Starten wir Visual Studio neu, wenn er mich schon so nett darum bittet, dass ich Visual Studio neu starten soll. So, und dann gehen wir hier rein und holen uns hier unseren Hive Manager. Ja, bilden wir den ganzen Spaß. Habe ich auch das View Model im richtigen? Ja, auch drinnen. Also IntelliSense sollte an dieser Stelle drinnen sein, ist aber nicht der Fall. Na, können wir eben leider nichts machen. Ich habe hier den Data-Context zur Design-Time angegeben, Hive Management View Model. Wenn ich hier reingehe, dann sehen wir hier, ist unser Hive Management View Model und durch den Design Time Data Context sollte dieses Binding eigentlich funktionieren. Er will aber im Moment noch nicht so recht, mal sehen, ob ich noch auf den Fehler drauf komme. Page is not supported. Ja, das ist richtig so. Das ist echt toll. Wissen Sie was? Irgendwo, als vorher das Visual Studio abgestürzt ist, vermute ich, dass er das gesamte Projekt kaputt gemacht hat. Hive Manager Store. Es tut mir leid, dass das vorher abgestürzt ist, da kann ich leider nichts dran ändern. Es ist, wie es ist. So, jetzt bilde ich das Ganze nochmal. Jetzt habe ich dieses Projekt neu erstellt. Gehe hier nochmal rein. Nicht ins app.xaml, sondern in unsere Hauptseite. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. XMLNS Doppelpunkt Data ist gleich. Jetzt zeigt er mir es gar nicht mehr an. Ich habe es doch gerade installiert. Ja, jetzt sind wir hier und jetzt schauen wir. D:DataContext, D:DesignInstance, type equals data, Doppelpunkt. Na sehen Sie, jetzt geht's. Tut mir leid, Visual Studio, der Bluescreen vorher mitten in der Demo hat offenbar mein Projekt zerschossen, aber genau so soll es sein. Das soll die Experience sein. Und jetzt kriegen wir das hoffentlich auch hin. Also nicht das mit dem Bluescreen, das soll nicht die Experience sein. Sorry, das habe ich schlecht ausgedrückt. Also, Sie sehen, ich habe jetzt meinen Data-Context drinnen und wenn ich jetzt endlich page.resources mit einer Collection-View-Source mit Source machen wir zuerst unseren Key rein, das ist meine Source, und dann können wir hier mit Source das hinzufügen, wir machen hier ein Binding, Path ist gleich, aber das mag er immer noch nicht. Okay, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin, hoffentlich. Binding, Path ist gleich, jawohl, IntelliSense in Bindings, ich hatte noch nicht gebildet, man muss es dazwischen immer einmal bauen, dann erkennt er diese Dinge und das ist für mich ein riesengroßer Fortschritt, ein Schritt gewaltig in die richtige Richtung, denn jetzt habe ich IntelliSense hier drinnen und ich habe nicht nur IntelliSense, sondern ich habe, halten Sie sich fest, F12 Go to Definition, in diesem Fall in den Object Browser, weil es über ein NuGet Package dazu gekommen ist, aber nicht nur das, ich kann jetzt zum Beispiel in app.xaml, wenn ich möchte, das geht übrigens bei WPF genauso. Ich könnte hier einen, was weiß denn ich, die Ressourcen hinzufügen. Ich zeige Ihnen das aus Zeitgründen in meiner fertigen Lösung. Hier kann ich einen Solid Color Brush mit einem Namen definieren. Sehen Sie das? Ich kopiere das hier rüber in unsere Applikation und wenn ich jetzt in meinem Main XAML hier reingehe, dann kann ich hier Main, sehen Sie das? IntelliSense über Ressourcen, was ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung ist für XAML-Entwickler, egal ob WPF oder Store-Apps. Hier haben wir eine Frage. In Data-Templates funktioniert es genauso, wenn Sie ein Data-Template definieren, zum Beispiel bei einer Listbox oder einer List-View und Sie haben die Item-Source gesetzt, dann bringt er bei den Bindings in meinem Data-Template genauso IntelliSense, weil er automatisch erkennt, welcher Typ das ist. Also diese Dinge sind extrem viel wert, dass man die machen kann. Absolut, absolut. Also ich hoffe, die XAML-Entwickler im Publikum schätzen das und ich erlaube mir jetzt mal auf meine fertige Lösung zu gehen. Mein Bluescreen hat schlicht und einfach die Zeit um 5 Minuten verkürzt, die gehen mir jetzt ab. Deshalb zeige ich Ihnen diese Store-App, wie sie fertig ist. Set the Startup Project und weise Sie darauf hin. Wie gesagt, am effizientesten ist man, indem man Code gar nicht erst schreiben muss. Lassen Sie mich das mal bilden. Und hier drinnen gibt es jetzt neu die sogenannten Command Bars. Ich starte das mal, dann zeige ich Ihnen, wie das aussieht. Rechte Maustaste, das hier unten ist meine Command Bar, und während man früher hier extrem viel Code eigentlich unnötig schreiben hat müssen, fügt man jetzt einfach eine Command Bar in die Bottom App Command Bar ein mit Bars, mit sogenannten Flyouts. Ich zeige Ihnen das mal, wenn ich hier drauf drücke, dann kommt hier unten gleich ein Flyout. Das ist alles eine Frage von wenigen Zeilen Code und ich bin dort. Visual Studio 2013 in Verbindung mit Windows 8.1, da hat sich wirklich enorm viel getan in diese Richtung. Des Weiteren, was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Hub-Control mit einem Hero-Image vorne dran, wo man dann scrollen kann. Hier soll gleich eine Liste meiner Beehives entstehen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Klicke ich hier auf Yes. Genau, die sind jetzt live aus dem Internet geladen worden. Die kann ich jetzt anklicken, wenn ich möchte, und dann erscheinen hier die Details. Und wenn Sie so ein Design haben wollen in Ihrer Applikation, mussten Sie früher ebenfalls sehr viel Code schreiben. Heute gibt es dafür ein eigenes Hub-Control, wo Sie einfach setzen, jeweils einen Header mit einer Section, das ist mein Hero-Image. Hier drinnen habe ich eine List-View, die ganz normal gebunden ist mit Item-Source auf unser Collection-View-Source. Also hier hat sich im Sprachumfang von XAML wirklich viel getan. Wenn wir diesen Sprachumfang von XAML mal verlassen wollen und noch einen Schritt weiter schauen, dann funktioniert das hier, ich habe das in diesem Beispiel ebenfalls hinzugefügt, auch mit einer Android-App. Ich habe hier mal Xamarin hinzugefügt und wenn ich hier reinschaue, Manage NuGet Packages, installed, dann sehen Sie, dass auch in meiner Android-App mein Hive-Manager ganz normal installiert ist. Auch JSON.NET ganz normal installiert. Ich kann direkt hier drinnen in meinen Activities und in diesem Fall in diesem Adapter, ich klicke mal hier drauf, hier unten, meine Demo-Daten erzeugen. Ich kann für die Android-Entwicklung Async Await verwenden, alles in Visual Studio. Bräuchte es nur auf F5 drücken, dann startet mein Emulator, bringt mir mein Android-Device hoch und ich kann hier direkt debuggen über USB, ganz genauso. Dass das natürlich für Phone-Apps ebenfalls funktioniert, ist, glaube ich, außer Frage, aber ich wollte das mal hier zeigen. Auch die Code-Lenses für Android-Development direkt hier im Visual Studio. Also das ist wiederum ein Riesenschritt in Richtung Produktivität. Durch NuGet Package, durch Portable Class Libraries ermöglicht mir das System, schneller auf allen diesen Plattformen zu entwickeln. Und die letzte Plattform, die ich noch zeigen möchte, bevor wir schließen, ist natürlich Web. Wenn Sie ein Webprojekt starten wollen, ich füge mal hier ein Webprojekt hinzu. Web, und in diesem Fall nehme ich mal, weil es so schön ist, eine neue Sprache, nämlich TypeScript. Wenn Sie für die Webentwickler unter Ihnen, Sie wissen, ich weiß nicht, wie Sie heute Web entwickeln, sehr viele entwickeln heute mit Bildsystemen wie Grunt, wie Bower, wie alle diese Dinge, das ist alles Command-Line-basierend, Sie brauchen eigene Editoren, Sie brauchen Tage, um Ihr Projekt aufzusetzen. Das Schöne hier am Visual Studio 2013, warum ich es gerne verwende, auch für Web-Applikationen, ist, ich kann hier genauso bei den Web-Projekten meine NuGet-Packages verwenden und ich kann zum Beispiel sowas wie AngularJS, hinzufügen, einfach über NuGet. Ich hole mir meine AngularJS-Implementierung über NuGet und wenn ich das Ganze mit TypeScript anreichen möchte, ist eine Sprache von Microsoft, die im Hintergrund JavaScript-Code generiert, aber typsicher, dann hole ich mir hier auch die Typinformationen für Angular dazu, alles über NuGet. Und wenn ich dann hier in mein app.ts-File reingehe, das ist so wie ein app.js-File, dann kann ich an dieser Stelle einfach die Typinformationen von AngularJS hier rüberziehen und dann habe ich sofort Angular.module und ich habe jetzt typsicheren Zugriff auf Angular mit IntelliSense und allem drum und dran und kann damit sofort genauso fürs Web Single-Page-Apps bauen mit Data-Binding, mit Unit-Testing und. Ich gehe hier mal rüber in die fertige Lösung, dort habe ich den Code mal geschrieben. Das sieht dann so aus. Sie sehen, hier kann man genauso starke Typen bauen und ich bekomme dann in Visual Studio hier Punkt IntelliSense, sehen Sie das? Für REST Services, die an sich keine Typen haben und das Ergebnis ist plain JavaScript, direkt am Client, aber Typsicherheit im Compiler direkt hier drinnen. Ich kann hier asynchron auf Mobile Services zugreifen und das Ergebnis in einer Webseite darstellen. Hier setze ich einen Breakpoint mal rein, setze das Ding auf Startup Project, drücke auf F5 und dann kann ich TypeScript, also typisiertes JavaScript mit Data Binding und alles drum und dran, hier direkt im Visual Studio, Sie sehen, debuggen. Ich habe hier mein Result, ich sehe meine Objekte, die sind streng typisiert, wie Sie sehen, genau wie ich mir das vorstelle. Und jetzt habe ich in diesem Projekt eine Lösung, meinen Hive Manager mit einer Portable Class Library für alle C-Sharp Sprachen, für Linux-basierte Betriebssysteme wie Android und iOS, für Windows Store Apps, genauso wird es funktionieren für WPF und an dieser Stelle gezeigt, eine Single-Page-App, die mir helfen kann, meine Web-Services, wenn ich möchte, auch im Browser zu konsumieren. Produktivität, habe ich am Anfang gesagt, bedeutet für mich, Werkzeuge sehr gut zu kennen, mit ihnen sehr gut umgehen zu können. Und Visual Studio gefällt mir in diese Richtung ausgezeichnet gut, weil ich mit einer Umgebung alle diese Plattformen abdecken kann. Ich brauche nicht wechseln. Und so Dinge wie Async und Await bei der Entwicklung von iOS oder Android-Applikationen sind natürlich schon eine schöne Sache, wenn ich den gleichen Code wiederverwenden kann. Nebenbei haben wir uns ein paar neue Features angesehen von Visual Studio 2013, wie CodeLens, wie IntelliSense in XAML, IntelliSense in HTML ist den meisten wahrscheinlich schon ein Begriff. Wenn Sie die Web Essentials installiert haben, wird das nichts wahnsinnig Neues sein, aber jetzt sind Sie drinnen, direkt im Produkt. IntelliSense mit TypeScript, direktes Debugging in Web-Applikationen. Also auf all diesen Plattformen hat sich relativ viel getan und das macht mich am Ende des Tages hoffentlich produktiver. Ich habe noch Zeit für ein, zwei kleine Fragen. Ich möchte mich nochmals entschuldigen für den Bluescreen. Ich kann nichts dafür. Schlagen Sie mich nicht. Das passiert manchmal, ist so, wie es ist. Aber ich hoffe, wir konnten trotzdem alle Dinge noch durchführen, die wir durchführen wollten. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Ach, den Resharper, das ist so ein Thema, über das kann man herrlich streiten, will man ihn nicht. Ich mache wirklich viele Vorträge, bin in vielen verschiedenen Teams und ich kann Ihnen sagen, es gibt Teams, die lieben Resharper und können ohne nicht arbeiten. Es gibt Teams, die hassen Resharper, weil sie behaupten, dass er Visual Studio langsam macht. Ich möchte dazu nicht sagen, ich persönlich nutze zum Beispiel Visual Studio pur ohne jeglichen Resharper. Aber es ist Geschmackssache. Ich möchte jetzt nicht sagen, es geht jetzt alles ohne oder alles mit. Probieren Sie es aus. Refactorings und ähnliche Dinge, nein, die sind in dieser Größenordnung natürlich in Visual Studio noch nicht drinnen, sonst hätte Resharper keine Daseinsberechtigung mehr und Resharper hat definitiv noch eine Daseinsberechtigung, keine Frage. Bitte. Bitte. Nicht, dass ich wüsste, Phil, weißt du irgendwas? Neue Features bei Snippets? Ja, nein, in C-Sharp. C++ kommt eh noch. Ja, nein, nicht, dass ich wüsste. Deshalb hänge ich immer Value hinten dran. Aber Private, da ziehen ja die Namenskonventionen von Microsoft nicht. Die ziehen ja nur bei Public Protected und Internal Protected. Internal. Noch eine Frage? Ja, bitte. Den Bildprozess durch NuGet automatisieren können Sie nicht. Was Sie natürlich machen können, ist, Sie können sich die NuGet-Packages am Bildserver zur Build-Time erst holen. Das geht schon, da müssen Sie den Bildprozess anpassen. Aber was meinen Sie genau mit durch NuGet Bild automatisieren? Ja? Ah, NuGet-Packages automatisch generieren. Selbstverständlich, wenn Sie auf meinen Blog schauen, www.software-architects.com, da finden Sie alle möglichen Blogartikel von mir und unter anderem habe ich vor nicht allzu langer Zeit einen Talk gehalten auf der BASTA. Lassen Sie mich kurz schauen. Der hier, BASTA 2013 C-Sharp Workshop und hier drinnen in dem Slide-Deck finden Sie einige Slides zum Thema NuGet und da können Sie einen Blick drauf werfen. Sie sehen hier auch NuGet-Beispiele. Es gibt NuGet.exe, das ist ein Konsolen-Applikationsprogramm, das können Sie einbauen in ein Bildsystem und der kann die NuGet-Packages zur Buildtime erstellen, publizieren. Und wenn Sie es noch genauer wissen wollen, dann fragen Sie die Frage am besten nicht mich in der Pause, sondern den Phil Aumeier, der jetzt dann später kommen wird. Der ist nämlich unser Bildautomatisierungsguru-Experte, Experte für alles rund um Bild und der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Aber mit NuGet-Excel liege ich nicht falsch, oder? Ja, passt. Okay, alles klar. Letzte Frage. Keine Fragen mehr? Dann hoffe ich, dass jeder was Neues in irgendeiner Form gelernt hat, ob es jetzt die Portable Class Libraries, NuGet, TypeScript oder Visual Studio Features waren und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen wunderschönen Tag.